Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 26. Juli 2024. Ich freue mich, wieder zurück zu sein in meinem angestammten Revier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Nach vielerlei Reisen und interessanten, bewegten Überraschungsentwicklungen meiner unmittelbaren Vergangenheit. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie mich auf diesen zahlreichen Erkundungsfahrten so wohlwollend begleitet haben. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dieses Vertrauen, der Ansporn, auch die konstruktive Kritik, die vielen Anregungen. Und eine dieser Anregungen, die möchte ich im Kommenden ganz besonders beherzigen, nämlich, das ist mir von vielen unter Ihnen gesagt, ja dringend ans Herz gelegt worden, ich möchte mich doch bitte zur Abwechslung wieder etwas um meine Familie kümmern. Und das werde ich zweifellos tun. Freue mich auch darauf, jetzt die Sommerferien dann in Angriff zu nehmen mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit Freunden. Und deshalb wird es dann nur noch gelegentlich Direkteinschaltungen am Morgen geben. Allerdings haben wir so viele Interviews aufgezeichnet, so viele Stoffe nun auch dokumentiert für Sie, dass es Ihnen bestimmt nicht langweilig werden wird. Auch eine Sommerserie haben wir auf dem Programm. Ich habe mit unserem Haushistoriker Professor Christoph Mörgeli eine Reise nach Dresden gemacht. Wir würdigen diese Elbmetropole, das Elbflorenz mit der unglaublichen Geschichte von Glanz und Gloria, von Absturz und Wiederauferstehung. Dresden, etwas sehr, sehr Eindrückliches. Und dazu haben wir eine ganze historische Sommerserie vorgelegt. Sie wird dann in den kommenden Tagen ausgestrahlt werden auf diesem Kanal. Ich behalte mir vor, angesichts der verrückten Entwicklungen, mit denen wir ja jeden Tag zu rechnen haben, doch auch aus den Bergen oder aus dem Süden mich da gelegentlich zu Wort zu melden. Also bleiben Sie dran, wir sind nach wie vor für Sie da, allerdings in etwas leicht veränderter Form, kommen dann natürlich Anfangs August in noch größerer Frische als zuvor, so Gott will, zurück. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre unglaubliche Resonanz. Wir sind ja mittlerweile bei gegen 290.000 YouTube-Abonnenten angefangen, bei irgendwie 1.000, also ganz weit entfernt noch. Und dieser Vertrauensbeweis ist eine sehr, sehr hohe Verpflichtung. Vielen herzlichen Dank. Übrigens, die Sommerausgabe zum 1. August, alles Gute zum 1. August, Geburtstag der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich habe Ihnen das gestern auf dem etwas verspiegelten iPad-Bildschirm dargelegt im Gespräch mit Roman Zeller in Budapest. Roman Zeller, der auch sich da ein paar freie Tage jetzt verdient hat. Unglaublich, was die Kollegen da leisten. Das muss auch ausgiebig gewürdigt werden. Das ist also diese Sommer-Edition mit dem Bild, dem Cover von Michel Gant, diesem genialen Fotografen und Künstler, der so viel bewegt hat, ein Schweizer, der es in der Welt wirklich zu etwas gebracht hat. Vielen Dank, lieber Michel, vielen Dank, lieber Michel Gant, für diese grossartige Zusammenarbeit. Sie können das auch bestellen, dieses Bild mit den Coveraufschriften oder ohne die Sonderedition. Lassen Sie mich das kurz hier heraussuchen, wenn ich es finde. Schön die Anzeigen hier, Spitzenweine, wo ist es denn? Finde es jetzt nicht gerade auf Anhieb. Wo haben Sie es denn hingehängt, da die Kollegen? Auf jeden Fall, Sie finden im neuen Blatt, entschuldigen Sie, finden Sie den Bestelltalon, dass Sie sich als Sammler, wir haben ja schon so viel, sehr viele dieser Künstlereditionen gemacht, dass Sie als Sammler die Gelegenheit haben, auch dieses Cover zu erstehen. Und die Ausgabe ist also Erik Ebneter und den Kollegen ausgezeichnet gelungen. Wir haben so viele tolle Autoren drin, Ilja Leonard Pfeiffer, den habe ich bereits erwähnt, John Matthias Gavelti, Felix E. Müller, der frühere Chefredaktor der Weltwoche und auch Chefredaktor der NZZ am Sonntag, sehr erfolgreich in diesen Funktionen. Tom Kummer, unser guter Kollege, ist dabei, ein großes Interview mit Joe Ackermann. Hans-Jörg Schneider, der Schweizer Schriftsteller, ist dabei und ein wunderbares Porträt Benjamin Bögli mit Verena Hartmann hier. Das ist Niklas Nikolausen, der Bitcoin-Pionier, der mit einem Computer und ein paar Kröten in der Tasche, in ein paar Franken in der Tasche in die Schweiz gekommen ist und jetzt sich da ein wunderbares Schloss erstehen konnte, ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Gassis hätte längst zurücktreten müssen, der Schweizer Außenminister verliere den Kontakt zur Wirklichkeit, sagt Georges Martin, frühere Nummer 3 im Außendepartement. Seine einstigen Diplomatenkollegen bezichtigte er, ihren Beruf verraten zu haben. Hoffnung machen ihm Donald Trump und Viktor Orban. Georges Martin in einem Akt der, ja, diplomatischen Rebellion, könnte man sagen. Das ist die neue Ausgabe. Also wirklich zu empfehlen, so breit das Themenspektrum, nicht nur jetzt vom politischen her, wir sind nicht ein reines Politblatt, da gibt es so viel Kultur, Gesellschaft drin, auch philosophische und andere Themen, da finden Sie sicherlich etwas jetzt am Kiosk, ab Freitag dann in Deutschland zu haben. Steigen wir ein in die unmittelbaren News. Ich muss hier nur schnell den Zeitablauf im Blick behalten. Was berichten unsere Medien? Was sind da die großen Themen? Ein großes Interview mit Klaus Wellerhoff, dem Ökonomen, in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Effekt kommt langsam, dafür aber unerbittlich. Die Zinserhöhungen, passen Sie auf, wenn Sie sich da verschulden oder verschuldet haben beim Hauskauf. Das ist anspruchsvoll. Wellershoff kritisiert dann, geißelt die mutmaßliche Wirtschaftspolitik von Donald Trump auf Vorrat. Er sagt, wenn Trump seine protektionistischen Vorstellungen durchsetzt, dann hätte das fatale Konsequenzen für die amerikanische Wirtschaft, aber auch für die Weltwirtschaft. Hochinteressant, ich bin ja auch ein Gegner des Protektionismus und diese Trumpschen Planspiele, die haben wir hier schon öfters kritisiert. Wir sind nicht die Einzigen. Aber interessant ist eben, dass man vielleicht die Motivation dahinter falsch versteht. Und das haben mir verschiedene Amerikaner schon erklärt. Trump ist vom Typ her ein Verhandler. Wenn der sagt, ich mache auf Protektionismus, ich mache auf Handelskrieg, dann heißt das bei ihm nicht, dass er einen Handelskrieg macht. Man muss da aufpassen. Das sind Verhandlungstechniken. Der möchte natürlich die Chinesen dazu bringen, sich auf Verträge einzulassen, die eben vorteilhafter auch sind für die Amerikaner. Der haut mal seinen Pfeiler da oder seine Standarte relativ weit bei sich im Feld in den Boden und möchte dann natürlich einen Kompromiss herausholen. Und die Chinesen, das muss man hier festhalten, auch wenn wir nicht zu denen gehören, die da immer in dieses China-Bashing ausgreifen, das Problem der chinesischen Wirtschaftspolitik ist es natürlich, dass sie sehr stark bestimmte Industrien subventionieren, um so in den anderen Märkten Fuß zu fassen und andere Wettbewerber an den Rand zu drängen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist nicht in Ordnung, aber, Entschuldigung, die Europäische Union macht genau das Gleiche, zum Teil sogar noch extremer. Und schön klingende Formeln wie Green Deal sind ja nichts anderes als gigantische Subventionsprogramme. Und deshalb ist natürlich diese Kritik des Westens an China, dass die WTO-Regeln nach meinen Kenntnissen tatsächlich auch zu unterlaufen versucht, nicht nach dem Buchstaben und der Meinung dieser Regeln vorgeht. Diese Kritik ist berechtigt, aber der Westen, die EU, sind die falschen Urheber dieser, die falschen Absender dieser Kritik. Denn sie sind genau im gleichen Spital krank. Also auch hier Verständigung statt Konfrontation, Konversation statt Konfrontation, das wäre die Devise. Berlin hat da ja das islamische Zentrum geschlossen, das ist jetzt auch in den Medien großes Thema. Ja, natürlich, der Islamismus ist eine Gefahr, aber das ist Symptombekämpfung, wenn Sie natürlich die Grenzen sperrangelweit offen lassen. für all diese islamistischen Kräfte. Da müssen sie im Inneren den Polizeistaat hochfahren. Und da sehen sie, dass Deutschland ein immer autoritärer Staat wird im Moment. Sehen Sie nur, wie das Verhalten ist gegenüber dieser Publikation kompakt. Als ein Beispiel, aber auch in anderer Hinsicht, wie da die Opposition drangsaliert wird, schikaniert wird, das sind gravierende Fehlentwicklungen. Letztlich Ausdruck meines Erachtens auch der Tatsache, dass des Urproblems der Migration, all diesen Stress, den Deutschland heute zu bestehen hat, das hängt alles mit der Migration zusammen. Man hat die Grenzen geöffnet, das gibt natürlich Protest, das gibt Kritik. Jetzt wollen sie die Parteien verbieten, die das kritisieren, eine AfD, völlig verrückt. Sie kritisieren Zeitungen, die der AfD nahe stehen, wollen die verbieten, verbieten sie sogar. Und sie müssen im Inneren anfangen, Organisationen zu schließen. Merken Sie etwas, wenn Sie die Grenzen nicht mehr unter Kontrolle haben, dann verlieren sie die Freiheit im Inland. In der Schweiz ist das übrigens auch ein Problem. Und in England ebenso. Da lesen wir im Feuilleton der FAZ, der NZZ, Zwangsehen breiten sich in England aus. Ayaan Hirsi Ali mit einem mahnenden Text zu diesem Thema. Das ist eine Folge der Migrationspolitik. Aber Entschuldigung, liebe Kollegen, auch die NZZ gehörte jahrelang zu denen, die das nach Strich und Faden verharmlost haben. Sind immer auf die SVP losgegangen. Ja, die Populisten, ja, die Rechten, ja, die Polparteien. Entschuldigung, die SVP ist in der Schweiz, und sie ist es zum Teil heute nach wie vor, die einzige einsame Partei gewesen, die genau vor diesen Umständen gewarnt hat. Und wo war da damals die NZZ? Wo waren da all die heute so aufgeklärten und sich besonnen und überlegen gebenden? Nirgends, die waren auf der Gegenseite. Auch die NZZ hat diese fahrlässige Politik der Grenzöffnung nach vorne gebracht. Selbstverständlich. Die Hamas kämpft mit perfiden Mitteln. Das ist auch eine Schlagzeile von heute Morgen. Die Hamas kämpft mit perfiden Mitteln. Ja, das muss man auch sagen. Rechtfertigt natürlich nicht alles, was die Israeli machen. Aber die Ausblendung dessen, was die Hamas macht, ist eben auch falsch. Und viele dieser Israel-Kritiker, die hämmern jetzt nur auf Israel und auf Netanyahu herum. Aber man muss eben auch hier das ganze Bild sehen. Übrigens, Stichwort Netanyahu, sein Sohn oder einer seiner Söhne lebt in Kalifornien, ist übrigens ein grosser Fan der AfD. Der skrupellose Überlebenskünstler, eine halbe Seite gegen Lukaschenko, Alexander Lukaschenko, den Langzeitstabilokraten in Weißrussland. Ich kann nach meiner Moskau-Reise nur etwas sagen. Aufpassen, diese Länder immer nur nach der westlichen Brille zu beurteilen. Wir haben keine Vorstellung von den Traditionen und den Prägungen dieser Bevölkerungen, dieser Leute, dieser Zivilisationen. Und bevor wir uns da auch in der Schweiz anmaßen, mit wertenden, klar werdenden Ausdrücken hier uns einzumischen, muss man sich vorher die Mühe machen, zuerst einmal herauszufinden, woher kommen diese Länder eigentlich? Was ist der Ausgangspunkt dieser Präsidenten? Und warum haben sie, übrigens auch ein Lukaschenko, bei allen autoritären Elementen dieser Herrschaft, die man hier gar nicht, das geht auch nicht darum, das Recht zu rechtfertigen, es geht darum, das zu verstehen und in seinen Bezugsgrößen richtig einzuschätzen. Und da muss man einfach sehen, dass sehr viele, nehme ich an auch Weißrussen, Russen, das ist zumindest das, was ja auch unabhängige Meinungsforschungsinstitute bekräftigen, dass dort eben die Leute die individuelle Freiheit nicht so hoch einschätzen, wie wir zum Beispiel, dass dort eben Fragen wie Stabilität, Ordnung, dass du nicht einfach Mord und Totschlag auf den Straßen hast, Mafia-Regiment, das ist da eben wichtig. Und wir in unserer wohlstandssaturierten westlichen Sozialstaatsblase haben viel zu wenig Vorstellungen davon. Die schönste Achterbahn der Gefühle, eine Hymne zurecht, lese ich heute Morgen über den Sehnsuchtsort Europapark, habe ich hier ja schon oft gemacht, eine ganz große Leistung der Familie Mack, der Roland Mack, der Thomas Mack, der Michael Mack, all die Macks, das ist ein Wirtschaftswunder aus dem Badischen, ein deutsches Wirtschaftswunder und der Beweis dafür, dass es eben immer noch geht, wenn man will, auch wenn einem die Regierung in Berlin nun wirklich, so hat man den Eindruck, jeden auch nur denkbaren Stein in den Weg legt. großer Respekt vor diesen deutschen Unternehmerfamilien, die das einfach wegstecken, die nicht jammern, die nicht die Faust im Sack machen, sondern die das einfach mit grimmiger und auch freundlichster, aufgeräumtester Entschlossenheit hier bringen. All diesen Unternehmen in Deutschland, Familie mag zu oberst, aber es gibt noch unzählige andere zum Glück, denen gebührt der eigentliche Wirtschaftsnobelpreis, wenn Sie mich fragen. Pandemie der Ungeimpften herbeigeredet, ganz klein wird das in den Medien vermeldet, alle Medien. Und ich auch an einem Tag, allerdings nur an einem Tag, war auch in diese Geländekammer gerutscht, dass ich gesagt habe, ja, die Ungeimpften, das ist tatsächlich, die können das eben leichter verbreiten, da muss man sich bewusst sein, habe ich auch geglaubt, was mir da erzählt wurde, übrigens auch von vielen Professoren in der Schweiz, ich muss mich da, habe es auch gemacht, muss ich mich entschuldigen, das waren Fake News, das war Bullshit, meine Damen und Herren, das war falsch. Aber die Weltwoche, ich will jetzt hier nicht zu Kreuze kriechen, die Weltwoche gehörte zu den Zeitungen, das können Sie nachlesen, die vom ersten Moment an dieses ganze Corona-Regime auf das Mitleidloseste kritisiert hat. Ich bin kein Gegner der Impfungen, ich habe da ein gewisses wissenschaftliches Vertrauen am Anfang sicherlich gehabt, das ist auch relativiert worden. Ich bin heute dank dieser Pandemie noch kritischer geworden, zu Recht. Und viele da draußen, die von Anfang an sich empört haben über diese Sprüche Pandemie der Ungeimpften, die sind jetzt alle endgültig gerechtfertigt worden, übrigens auch durch diese EU-Forschungen, über die wir da vor einem halben Jahr, glaube ich, etwa gesprochen haben. Jetzt die Zeitungen bringen das eher klein, finde ich bezeichnend, denn die haben das eben auch sehr intensiv da mitgemacht. Macron bremst die Linke aus, eine interessante Schlagzeile aus dem Tagesanzeiger. Das löst bei mir folgende Gedanken aus. Auch Frankreichs Regierung hängt in den Seilen. Riesige Vertrauensverluste. Und das sind genau die Politiker, die jetzt mit dem Zeigefinger nach Moskau strecken und nach Weißrussland, nach China und sagen, seht her, wir kämpfen für die Demokratie, wir sind die Freiheit, wir sind der Rechtsstaat, dort ist die Despotie. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich davon, von diesen Sündenbock-Erzeugungen, von dieser Sündenbock-Politik nicht ablenken. Diese Regierungen sind vor allem damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, oben zu bleiben. Und alles, was sie sagen, muss immer unter dem Aspekt des eigenen Machterhalts gesehen werden. Und dieses ganze Bashing der Russen, der Chinesen, der Oppositionellen, der AfD, Rassemblement National, diese ganze orchestrierte Polemik, das ist im Grunde ein Ablenkungsmanöver. Denn die, die an der Macht sind, die sind ja gar nicht an der Macht. Bei uns sowieso nicht. Unsere Regierungen haben das zu verantworten, was wir jetzt sehen. Also da muss man aufpassen. Da wird sehr viel Schindluderei betrieben. Das ist eine klassische Politik des Sündenbocks, um vom eigenen Versagen abzulenken. Ganz wichtig, dass nicht hier aus den Augen zu verlieren. So, bei diesen Nachrichten möchte ich es mal fürs Erste bewenden lassen. Ganz herzlichen Dank. Jetzt melde ich mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Vielen Dank.